Dimensionen.
Neugier auf die Wissenschaft bedeutet für mich das Erforschen oder das Finden vom Neuen.
Von der synthetischen Biologie zur Kunst.
Leidenschaft für die Kunst bedeutet für mich die Räume, die die Wissenschaft in ihrer Reproduzierbarkeit und strengen Regeln begrenzen, zu überwinden.
Uwe Sleiter, Porträt einer Doppelbegabung von Martin Bernhofer.
Schon als 16-Jähriger begann Uwe Sleiter, Figuren aus Holz zu schnitzen und Masken aus Ton zu formen. Seine erfolgreiche Karriere machte er aber dann als Forscher auf dem Gebiet der Nanobiotechnologie, als Professor und Institutsvorstand an der Universität für Bodenkultur und international gefragter Wissenschaftler, der sich auch nach seiner Emeritierung noch intensiv mit den Entwicklungen der synthetischen Biologie befasst. Nun allerdings aus der Perspektive der Kunst. Schon sehr früh zeigten sich bei ihm beide Begabungen und beide Wege in die Wissenschaft wie in die Kunst standen offen.
Ja, ich bin sehr früh mit Kunst in Berührung gekommen durch mein Elternhaus. Mein Vater war Grafiker, damals spezialisiert für Lithografie. Unsere Wohnung hat auch oft nach Leinöl gerochen, weil er bei der Staffelei gesessen ist. Und ich durfte dann bereits schon ganz früh in meiner Jugend neben ihm sitzen und er hat mir erklärt, auf was es hier ankommt, auch beim Farbenmischen. Ich habe sehr früh wirklich die Grundregeln des Zeichnens, auch des Aquarellierens, ja, Holzschnitzen und auch beginnend mit Ton lernen können. Und das hat mich immer fasziniert, weil im Zuge der künstlerischen Tätigkeit ist mir damals schon irgendwo, auch unterbewusst vielleicht, bin in Bereiche gekommen, die man im Leben sonst nicht so routinemäßig hat. Man würde später, also würde ich das analysieren als vielleicht Flow.
Masken können sehr tiefe, archaische Ebenen unseres Bewusstseins ansprechen. Ich erinnere mich noch genau an die Faszination, die Masken von meiner frühen Jugend an auf mich ausgeübt haben. Ohne noch die kulturelle Bedeutung der Masken verschiedener Provenienz zu kennen, hatten diese Kunstwerke auch eine sehr starke suggestive Wirkung auf mich.
Schreibt Uwe Sleiter in einem Vortragstext, in dem er seinen Weg von der synthetischen Biologie zur Kunst reflektiert. In seiner Bildungsbiografie zeigt sich, wie wichtig frühe Anregungen für die Entfaltung von Begabungen sind.
Mein Vater ist mit mir sehr früh in Museen gegangen, und zwar nicht so klassisch, dass man da durchläuft, sondern er hat vielleicht einen Saal oder ein paar Bilder ausgesucht. Und wir sind dann vor diesen Bildern gestanden und er hat mich neugierig gemacht, indem er dann Fragen gestellt hat, was siehst du, warum ist diese Figur dort, oder sogar aufmerksam gemacht, dass in den Proportionen vielleicht etwas nicht stimmt.
Auch das Interesse für die Naturwissenschaften wurde bei Uwe Sleiter früh von seinem Vater geweckt. Das Instrument dafür war ein Mikroskop, das er schon als 10-Jähriger selbst bedienen durfte. Es gewährte einen ersten Blick in den Mikrokosmos der Natur.
Dieses Betrachten einer Welt, die ich sonst in meiner optischen Auflösung nicht erfasse, das war so, wie wenn man einfach in eine ganz andere Ebene abtaucht. Und ich habe dann Bakterien gesehen und ich habe alles Mögliche mikroskopiert. Zunächst auch vielfach unter Anleitung, aber dann auch vielleicht sogar ja, gefährliche Sachen. Da war eine tote Ratte und das erinnere mich noch hinterm Haus. Und die habe ich dann zerschnitten und habe so bestimmte Teile aus dem Gewebe heraus auf das Deckglas gelegt. Ne.
Es waren aber nicht nur die von Neugier angetriebenen Erlebnisse als Jungforscher, sondern auch intensive Erfahrungen der Natur, die für Uwe Sleiter den Weg in die Wissenschaft geöffnet haben.
Ich habe immer einen sehr starken Bezug zu Wasser gehabt und habe sehr früh als Kind schwarz gefischt. Und da musste, also weiter von 7, 8 Jahren, da musste man in der Früh sehr zeitig oft aufstehen und so, wenn der Nebel über das Wasser geglitten ist und die Natur erwacht, das waren ganz, ganz intensive Erlebnisse. Also ich glaube, ich habe das unglaubliche Glück gehabt, dass ich sehr früh in einer bestimmten Weise gefördert wurde. Mir ist dann später bewusst, wie entscheidend das ist, in einer frühen Phase eine Förderung zu bekommen. Und darum meine ich eben, da liegt so viel brach, weil das eben nicht entdeckt wird. Also man müsste fast im Kindergarten die begabtesten Personen engagieren, um in den Kindern diese Freude, diese Lust zu sagen. Ich glaube, dass das grundsätzlich in jedem Menschen in dieser frühen Phase vorhanden ist, aber dann in unterschiedlicher Weise zur Entwicklung kommt.
Uwes Leiter war in der Schule ein guter Sportler, kam im Turnunterricht als Vorturner zum Einsatz und zeigte besondere Leistungen im Dreikampf. Die Entscheidung für seinen Lebensweg fiel aber dann zwischen der Begabung für die Kunst und seinem Interesse für die Wissenschaft. Mitbestimmt auch von Überlegungen für eine abgesicherte berufliche Laufbahn.
Meine Mutter, meine Eltern haben gesagt, überleg dir mal, wie viele es schaffen in diesem Beruf. Könntest du dir nicht vorstellen, dass du die Naturwissenschaften oder das, was dich interessiert, machst und die Kunst als Hobby? Nun, wenn ich rückblicke auf mein Leben, dann würde ich sagen, die Wissenschaft hat mich so stark in den entscheidenden Phasen gepackt, dass für die Kunst eigentlich immer weniger und weniger geblieben ist. Und das hat aber so auf kleiner Flamme immer nebenbei geköchelt. Und das war so wie ein Vulkan, wo sich ein Druck aufbaut. Und ich bin wirklich froh, dass ich dann später jetzt diesen Teil ausleben kann. Und zwar verwende ich bewusst den Begriff ausleben.
Mit Blick auf die Doppelbegabung stellt sich die Frage, ist der Antrieb für die künstlerische Gestaltung etwas ganz anderes als die innere Motivation für die Forschung? Oder gibt es doch einen gemeinsamen Nenner? Es gibt einen, meint Uwes Leiter.
Kunst, glaube ich, da würde das niemand bezweifeln. Das, glaube ich, Kreativität spielt eine ganz große Rolle. In der Wissenschaft, dort, wo es besonders spannend wird, ist auch vielfach das unkonventionelle Denken entscheidend und das assoziiere ich mit der Kreativität. Ich glaube, dass Kunst und Wissenschaft, die ja, wenn man das rückverfolgt, immer wieder eine Art Berührungsängste hatten und sogar, ich will jetzt nicht sagen Minderwertigkeitskomplexe, in beide Richtungen. Ja. Das ist jetzt hart formuliert, aber dass wir Gott sei Dank jetzt in einer Zeit leben, wo sich diese beiden Gebiete aufeinander zubewegen und wo auch eine gegenseitige Befruchtung stattfindet, gerade in der synthetischen Biologie.
Mit der synthetischen Biologie entwickelt sich gegenwärtig eine interdisziplinäre Wissenschaftsdisziplin, die einen Paradigmenwechsel zur traditionellen Biologie einleitet. Primäres Ziel ist die künstliche Erzeugung biologischer Systeme, Biomoleküle, Zellen, Gewebe, Organe und Organismen, nach ingenieurwissenschaftlichen Prinzipien. Dazu werden die Systeme nicht nur künstlich erzeugt oder der Natur nachgebaut, sondern auch kreativ mit Komponenten und Eigenschaften ausgestattet, die in der Natur in dieser Form nicht vorkommen.
Zur Konstruktion neuer funktioneller Strukturen wird in der synthetischen Biologie auf die Selbstorganisation von Molekülen aus molekularen Baukästen gesetzt. Uwes Leiter hat auf dem Gebiet der nanobiotechnologischen Erforschung und Nutzung sogenannter S-Schichten international anerkannte Pionierleistungen erbracht. S-Schichten, das S steht für Englisch Surface, also Oberfläche, zählen zu den häufigsten Oberflächenstrukturen von Mikroorganismen wie Bakterien. Sie können als die einfachsten biologischen Membranen angesehen werden, die sich in der Evolution entwickelt haben. Ihre Poren sind von besonders regelmäßiger Größe und Gestalt. In Kombination mit anderen Biomolekülen lassen sich S-Schichten in der synthetischen Biologie als Strukturelemente und Basisbausteine, kombiniert mit anderen Biomolekülen, in einem breiten Anwendungsspektrum nützen. Ein sehr komplex zu beschreibendes Gebiet mit vielen Fachbegriffen, das sich dem Laien auch wegen der schwer vorstellbaren Miniaturwelt der Nanotechnologie nicht ohne weiteres erschließt. Uwes Leiter greift deshalb zur Erklärung auf eine bildhafte Beschreibung zurück.
Wie ich im Elektronenmikroskop diese regelmäßige Struktur auf den Zelloberflächen gefunden habe, die Assoziation, die man hat, ist, dass diese Zelle gleichsam ein Kettenhemd trägt. Das schaut aus wie ein sehr regelmäßiges Gitter. Das kann man sich in der Entstehung so vorstellen, dass einheitliche Moleküle hier durch Selbstorganisation zusammenfinden. Also so, wie wenn ich Kugeln auf einer Fläche hätte und ich drücke sie so zusammen, dass ein hexagonales Gitter entsteht. So ein Gitter ist letztlich diese S-Layer, diese Surface-Layer. Und was dann bei den Kugeln auch frei bleiben würden, wären Löcher. Also wenn man sich das vorstellt, wenn ich die zusammendrücke, und das ist genau der Schlüssel auch, warum diese Eschichten als Ultrafiltrationsmembranen so interessant sind, weil sie einheitliche Poren haben. Und an so einem einheitlichen Gitter kann man auch einheitliche chemische Veränderungen machen. Man kann die Poren kleiner machen, man kann diese Membran positiv, negativ laden, je nachdem, welche Ansprüche man bei der Trenntechnik hat, also was ich mithilfe einer Membran trennen möchte.
Natürlich vorkommende Moleküle werden in der synthetischen Biologie verändert, um bestimmte Funktionen damit herstellen zu können.
Und jetzt gehe ich von den Kugeln weg und gehe auf ein Schachbrett als Modell. Wenn ich hier Schachfiguren auf diese Schachfelder klebe, zum Beispiel die Pferde, und die alle in eine Richtung schauen, und dann dieses Schachfeld zersäge, dann hätte ich letztlich das, was die Eschichten im Zusammenhang mit Eschichtproteinen, mit Funktionen, kann dann die wieder zerlegen, wieder zusammenfügen. Ich kann sie auf Oberflächen kristallisieren, wenn sie in Richtung von Biosensoren, Impfstoffe, Diagnostika und diese Anwendungen geht.
Es waren aber nicht nur die vielfältig kombinierbaren und ein breites Anwendungsspektrum versprechenden Funktionen dieser molekularen Schichten, die den Forscher fasziniert und bei seinem Thema gehalten haben, sondern auch ihre Form und Gestalt.
Das war sehr interessant rückblickend, da die Ästhetik dieser Struktur, die war so interessant und so schön, die hat mich dann gehalten. Das mag so irgendwo der künstlerische oder der ästhetische Aspekt dieser Beobachtung sein. Und dann habe ich Versuche gemacht, die Struktur abzulösen und in vitro, also praktisch ohne Zelle, im Reagenzglas zur Rekristallisation zu bringen. Und das war dann die Basis für die nanotechnologische Anwendung. Damit hatte man das Schachbrett, auf dem man funktionelle Moleküle setzen konnte. Also so wie wenn ich das Pferd und der Turm, wären dann zum Beispiel Enzyme oder Antikörper oder Antigene. So war das dann möglich, das zu verwenden. Wir konnten auch Liposomen mit den Coden, das war dann wie künstliche Viren. Und das hat dann in die synthetische Biologie geführt. Man spricht von dieser Art des Zugangs in der synthetischen Biologie von Bottom-up-Strategie, also von unten hinauf. Das wird auch vielfach verglichen mit einem molekularen Lego-Spiel.
Das molekulare Legospiel der synthetischen Biologie funktioniert mit unterschiedlichen Bausteinen. Der Biologe wird in diesem Spiel zum Konstrukteur und Ingenieur.
Wenn ich mit einem molekularen Baukasten arbeite, ist es eigentlich synthetische Biologie in der heutigen Terminologie. Und da kann man dann Moleküle verwenden, die die Natur optimiert hat, oder die kann man chemisch oder genetisch modifizieren, oder ich kann vollsynthetische Moleküle mit in den Lego-Baukasten verwenden.
Ein zweiter Ansatz der synthetischen Biologie setzt auf das Top-Down-Verfahren. Es geht von existierenden, lebenden Systemen aus. Ihre Eigenschaften sollen mit molekularbiologischen und gentechnischen Methoden gezielt verändert werden. Auch mit der Perspektive, künstliches Leben zu erzeugen, wie bei dem bekannten Experiment des amerikanischen Biochemikers Craig Venter aus dem Jahr 2010 mit zwei einfachen Bakterienstämmen.
Der hat von einer Zelle die DNA, also das genetische Material, die Doppelhelix, herausgenommen, hat sie sequenziert, das ist heute Routine, also die Sequenz der DNA, oder Adenin, Thymin, Guanin, Cytosin, bestimmen können, hat sie dann vollsynthetisch diese DNA hergestellt und hat dann eine andere Zelle genommen, eine nicht verwandte, hat der die DNA weggenommen und hat diese synthetische hineingesetzt. Und dieses Bakterium war dann voll in den Eigenschaften von dem Bakterium, wo ursprünglich die DNA rausgenommen und sequenziert wurde.
Die von Emmanuel Charpentier und Jennifer Doudna entwickelte CRISPR-Cas9-Methode, das sogenannte Genome-Editing, macht es möglich, gezielt und präzise in die Genstruktur einzugreifen. Damit hat sich auch die Wahrscheinlichkeit vergrößert, dass der Mensch seine eigene Evolution beeinflussen wird. Etwa um bestimmte Eigenschaften hervorzubringen oder an sich zu verbessern, ist Uwes Leiter überzeugt.
Das ist ein Durchbruch, der in allen Konsequenzen noch gar nicht wirklich komplett verstanden wird. Und die Tatsache, dass wir mit dieser Technik so gezielt Bereiche rausschneiden können aus einem Genom und durch andere ersetzen können, zeigt uns ja, dass wir hier in den tiefsten Möglichkeiten eingreifen. Das sind die Richtungen, wo wir wirklich auch neues Leben, anderes Leben mit anderen Eigenschaften herstellen können.
Angesichts der sich sehr schnell entwickelnden Erkenntnisse zum Informationsinhalt unserer Erbsubstanz kann realistisch angenommen werden, dass der Mensch sehr wohl jenes Rüstzeug in seine experimentellen Hände bekommen wird, das zur Einleitung einer posthumanen Phase führt,
schreibt Uwe Sleiter in einem Vortragstext.
Der Mensch, wenn ich so formuliere, ist das erste Lebewesen auf dem Planeten, das sich selbst versteht auf der molekularen Ebene und an sich selbst genetisch manipulieren kann und damit eigentlich die Evolution verlässt in ihren bisherigen Regeln. Im Wesentlichen war die Weiterentwicklung darauf zurückzuführen, dass bestimmte Fehler entstanden sind bei der Weitergabe der Information, also Mutation, und dann entsprechend der Mutationsmöglichkeiten bestimmte Nachkommen besser angepasst waren. Der Darwin hat es mit Survival of the Fittest bezeichnet. Also das heißt, aus den Nachkommen ist aufgrund der Veränderungen dann sind welche, die sich besser durchsetzen. Der Mensch hat dieses Prinzip dieser letzten Milliarden Jahre durchbricht es, indem er an sich selbst manipuliert. Und das wird stärker kommen. Wir wissen, in China war das jetzt an Embryonen, hat große Aufregung durchgeführt. Aber Wissenschaft ist global nicht mit irgendeinem Moratorium zu stoppen.
Abgesehen von den ethischen Aspekten, die mit Eingriffen in das Erbgut verbunden sind, stellt sich auch die Frage, in welche Richtung ein Eingriff in die menschliche Evolution führen könnte, in diesem posthumanen Zeitalter, das Uwe Sleiter anbrechen sieht.
Wenn man spontan Leute fragen würde, welche Eigenschaft möchtest du haben? Da wird wahrscheinlich sehr bald Intelligenz hochkommen. Es wird uns einfallen, vielleicht irgendwie Leistungen wie der Usain Bolt, der da 100, 200 Meter läuft. Es wird sein Kreativität, Abstraktionsvermögen, Einstein, Leonardo da Vinci, ja, Picasso, den ich hochschätze, und viele andere. Wenn es mir gelänge, herauszufinden, was das letztlich ausmacht, sich in dieser Richtung so zu präsentieren, so mit besonderen Eigenschaften und das zusammenführe, entsteht eigentlich, spüren wir noch nichts Besseres. Ob wir nicht in der Situation sind, dass wir die Möglichkeit haben, uns zu verändern, aber so ähnlich wie ein Affe nicht den Menschen erfinden kann, genauso fehlt uns vielleicht mit unserem Intellekt wirklich das, was kommen würde, könnte. Aber vielleicht ist auch die Tatsache, dass wir an uns manipulieren, ja, in Form des evolutionären Geschehens. Das sind sehr, sehr interessante Fragen, die sich jetzt ergeben.
Er würde gerne mit einer Zeitmaschine 50, 100 oder 200 Jahre in die Zukunft reisen, um zu erleben, wie die Entwicklung der Evolution verlaufen wird, sagt Uwe Sleiter. Allerdings nur mit der Garantie, zurückkommen zu können. Denn in der Gegenwart bietet sich ihm, dank seiner Doppelbegabung für Wissenschaft und Kunst, auch eine Möglichkeit, diese noch unfassbare Zukunft künstlerisch auszuloten.
Die Kunst hat das Potenzial, genau an diesen Fragestellungen anzusetzen. Sie ist besonders befähigt, ins Ungewisse und Unvorstellbare zu extrapolieren.
Eine unvorstellbare Zukunft zu visualisieren und die vom Menschen selbst beeinflusste Evolution greifbar zu machen, ist ein zentrales Thema der künstlerischen Arbeit von Uwe Sleiter, zu der er nach dem Ende seiner universitären Laufbahn zurückgekehrt ist. Und wiederum sind es Masken, die für ihn das Potenzial haben, tiefe, archaische Schichten des Bewusstseins anzusprechen und damit die Fantasie anzuregen, auch bei der Wissensvermittlung.
Wenn es eine zentrale Rolle spielt in unserem Menschsein, in unseren kulturellen Leistungen, dann habe ich gedacht, versuch doch über die Maske jenen Teil auszudrücken, der nicht zugänglich ist, jetzt rein in der Vorhersage in der Wissenschaft. Und dann habe ich versucht, so einfach die Sinnesorgane zu vermehren, mehr Nasen, mehr Augen oder ähnliche Strukturen, größere Gehirne, obwohl natürlich das Volumen nicht unbedingt etwas über die Leistung sagt, ist mir alles bewusst. Und das ist für mich der Zugang. Keine dieser Skulpturen oder Maskenartigen, die ich da mache, werden irgendwo annähernd nur die Morphologie darstellen, die kommen wird. Aber es soll symbolisieren, dass wir in die nächste Ebene hier einsteigen, in eine Ebene, die wir auch absolut nicht vorhersehen können, aber die kommen wird. Und deshalb verwende ich die Maske. Die Kunst für mich füllt die Räume, die die Wissenschaft in ihrer Reproduzierbarkeit überlässt.
Gute Wissenschaft muss mit ihren Methoden reproduzierbar sein. Ein Experiment muss sich wiederholen, eine Theorie bestätigen oder widerlegen lassen. In der künstlerischen Tätigkeit genießt Uwe Sleiter nach seiner erfolgreichen Laufbahn als Wissenschaftler nun besonders die Freiheit, sich vom Regelwerk der Wissenschaft abkoppeln und neue Räume betreten zu können.
Wenn ich die Ergebnisse der Wissenschaft als dreidimensionales Netzwerk sehe, ja, es kann mehrdimensional sein, dann verdichtet sich dieses Netzwerk im Zuge des Fortschritts der Erkenntnisse auf allen Gebieten. Aber die Kunst füllt mir diese Räume dazwischen. Die Kunst hat keine Regeln. Die Kunst erlaubt mir die maximale Freiheit.
Bei der Herstellung seiner Masken, die evolutionäre Vorgänge der Zukunft ausloten, verzichtet Uwe Sleiter auf Skizzen und Vorarbeiten und setzt buchstäblich auf Handarbeit.
Diese Masken beginnen ohne irgendeine Zeichnung. Ich nehme einen Tonblock, also oder Tonbatzen, wie man das auch bezeichnen könnte, und dann beginne ich hineinzudrücken. Und zwar bewusst ohne Modellierwerkzeug. Es passt überall, entweder ein Finger oder der Ellbogen oder die Handkante. Und so entwickelt sich diese Struktur. Es soll von mir Morphologie in diese Tonskulptur übergehen. Und ich verwende also, wie gesagt, keine Werkzeuge, damit das sehr authentisch ist.
Nach dem Brennen lackiert Uwe Sleiter seine Tonmasken, damit sich die Poren schließen. Anschließend überzieht er sie mit Blattgold.
Gold hat für die Wissenschaft auch einen starken Bezug zu einer zeitlichen Tangente. Das Element wurde im kosmischen Geschehen vor vielen Milliarden Jahren im Zuge von Supernovae erbrütet. Auch Reflexionen zum evolutionären Geschehen sind ja ohne einen zeitlichen Bezug nicht vorstellbar.
Um die Zufälligkeit der Evolution zu zeigen, lässt Uwe Sleiter die Skulpturen mit gefärbtem Wasser beschütten und fotografieren. In einer anderen Variante bildet er die Tonskulpturen in deformierten Spiegelfolien ab. So entstehen symbolische Momentaufnahmen einer verzerrten, durch die synthetische Biologie in Bewegung gesetzten Evolution.
Dann später habe ich versucht, neben diesen Schüttbildern in Spiegelfolien die Struktur abzubilden, um noch einmal diese Zufälligkeit, dieses Verzerrens, dieses Veränderns darzustellen und dann in der dritten Phase am Computer mit anderen Bildern überlagert, sodass die Skulptur an sich fast verloren geht und nur mehr sehr schwer erkennbar ist. Das ist gleichsam die Evolutionsstufe angedeutet, wo wir aber schon wirklich nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Da kommt wieder der Vergleich Affe-Mensch. Also es wird weitergehen, wenn wir diesen Planeten nicht ganz unbewohnbar machen, aber es wird über uns hinausgehen.
Uwe Sleiter hat seine Rückkehr zur Kunst nicht nur als Befreiung aus den strengen Regeln wissenschaftlicher Methoden erlebt. Kunst und Wissenschaft stärker zusammenzuführen, wäre für beide Bereiche fruchtbar, lautet sein Fazit. Und gerade die synthetische Biologie als interdisziplinäre Wissenschaft kann dazu einige Impulse geben.
Dort hat sich etliches getan, weil heute, muss ich sagen, an vielen Unis Science and Art als Thema etabliert wird und die beiden Bereiche aufeinander zugehen. Ganz wichtig ist wirklich die Gleichwertigkeit. Es darf in dieser Wechselwirkung keine Arroganz des einen gegenüber den anderen auftreten. Man muss offen sein.
Die Kunst bietet für den Nanobiotechnologen Uwe Sleiter nicht nur neue Formen der Erkenntnis, der Wissensvermittlung und des persönlichen Ausdrucks, sondern auch ein Gefühl der aufmerksamen Versenkung in eine Tätigkeit. Ein Flow, der beide Begabungen verbindet, aber über die tiefe Konzentration bei der wissenschaftlichen Arbeit hinausgeht.
In der Wissenschaft ist man sehr, sehr konzentriert bei der Problemlösung. Man ist sehr fokussiert und man bewegt sich sicherlich in diesem Netzwerk der Reproduzierbarkeit. Wenn ich die Kunst betrete, habe ich diesen Zwang nicht mehr. Die Tätigkeit mit der Kunst, diese Tätigkeit steigt aus einer anderen Ebene heraus. Jedenfalls hat sie diese Limitierung nicht. Sie hat diese Fuß- und Handfessel nicht. Und das mag natürlich fast in Richtung einer Befreiung sein. Der Wiener hat so schön den Ausdruck, man schaut ins Narrenkastel. Aber das ist ein Hauch von dem, was der Flow, was ihm ausmacht. Ich habe das als Kind erlebt, wenn ich am Ufer gesessen bin von einem Wasser und einfach nur die Natur beobachtet habe und das Gefühl, da ist jetzt Unterwasser was, da ist Oberwasser was, da ist in den Bäumen was. Das ist so eine Generalisierung von Gefühlen und das macht glücklich.
Sie hörten von der synthetischen Biologie zur Kunst. Uwe Sleiter, Porträt einer Doppelbegabung. Gesprochen haben Ursula Scheidler und Martin Bernhofer, der die Sendung gestaltet hat. Am kommenden Montag bringen wir in den Dimensionen 10-mal weniger, wie viel wir verbrauchen dürfen, um klimagerecht zu leben.